Musik im Gespräch, der Interview-Podcast der Stadtbücherei in Düsseldorf mit Friederike Möller.
Liebe Gäste, herzlich willkommen zum Musik im Gespräch. Das sieht doch gerade gefüllt aus. Schön, sehr schön. Mein Name ist Antonis Lurzner, ich gehöre zum Team der Musikbibliothek und habe mich ein bisschen um Organisation gekümmert, hatte dabei Hilfe von der Frau Vormann und von der Frau Richards. Vielen Dank dafür. Ja, und ich übergebe direkt an die Friederike Möller. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Martin Quatsch, schön, dass Sie bei uns sind.
Danke für die Einladung.
Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Musik im Gespräch, der ersten Ausgabe in diesem Jahr 2024. Ich hoffe, Sie sind alle gut ins Jahr gekommen. Thomas Blomkamp und ich, wir machen ja beide den Wechsel, die Reihe, da vorne sitzt er, haben, glaube ich, ganz interessante Gäste für dieses Jahr ausgesucht und freuen uns sehr über und auf Ihren Besuch in diesem Jahr. Wenn ich das so grob überblicke, sieht es so aus, dass wir sehr interessante Herren des Düsseldorfer Musiklebens bis zum Sommer für Sie einladen und nach dem Sommer dann sehr interessante Damen, so in etwa als die Aufteilung in diesem Jahr. Ich freue mich wahnsinnig auf unseren Gast heute Abend, auf Martin Fratz, einen der vielseitigsten Musiker, die ich kenne. Herzlich willkommen. Er ist Dirigent, Chorleiter, Pianist, Organist, Arrangeur, da fehlen mir die Finger, Hochschuldozent und Konzertmoderator, hat 800 Mal hier im Graben der Rheinoper gestanden, 50 Mal vor den Düsseldorfer Symphonikern. Und ich glaube, jeder in dieser Stadt, der was mit dem Musikleben hier zu tun hat, trauert Musikalien Fratz nach, das leider im Dezember letzten Jahres geschlossen wurde. Wir freuen uns aber natürlich alle, dass es das so viele Jahrzehnte gegeben hat. Ich freue mich, dass du heute Abend hier bist. Und ich habe ihn gefragt, was er spielen möchte, und hat er gesagt, er würde gerne mit mir vierhändig spielen. Das haben wir jetzt extra für Sie geprobt und gucken mal, ob das funktioniert. Was spielen wir denn? Du hast es ausgesucht.
Wir spielen einen Satz aus der D-Dur-Sonate von Mozart.
Geht doch.
Ja, für 8 Proben war das ganz okay. 8 Minuten, Entschuldigung.
Du hast alleine schon 50 Mal vor den Düsseldorfer Symphonikern gestanden und mit denen musiziert. Du leitest aber auch den Andreaschor hier in dieser Stadt. Gibt es einen Unterschied für dich zwischen Orchester dirigieren und Chorleitung?
Ja, es gibt viele Unterschiede und es gibt einige Gemeinsamkeiten. Also die Unterschiede sind natürlich, dass man es bei den Sinfonikern mit Profimusikern zu tun hat und bei einem Kirchenchor mit Laien. Und das ist schon ein bisschen was anderes. Aber ich entdecke in den letzten Jahren erstaunlich viele Parallelen und Gemeinsamkeiten in der Ansprache und im Umgang mit den Leuten und worauf die Leute ansprechen.
Was bedeutet das? Worauf sprechen Sie denn an?
Proben bestehen ja meistens aus Wiederholungen. Nein, nicht nochmal, nicht so laut, nicht so hoch, nicht so tief, nicht so. Ein großer Dirigent hat mal gesagt, eine Probe ist keine Musik, sondern eine Aneinanderreihung von Neins. Das haben zum Beispiel Orchesterproben und Chorproben gemeinsam. Die menschliche Reaktion der Leute auf das, was man sagt, ist bei Laiensängern und Profimusikern doch oft sehr ähnlich und sehr gleich. Also man merkt, was man sagen muss, damit die Leute verstehen, was man will. Und das ist gar nicht so unterschiedlich, ob man nur Amateurmusiker ist oder ob man Profi ist.
Und macht es einen großen Unterschied, ob man beim Singen natürlich mit Sprache arbeitet oder eben beim Orchesterdirigieren eben mit reiner Musik?
Ja, das ist der ganz große Unterschied, weil für mich ist Chormusik natürlich textbezogen und textabhängig. Und wenn man den Text nicht transportiert mit der Musik, dann nutzt die Musik gar nichts. Also wir machen jetzt gerade die Johannespassion, 8. März, Andreaskirche, kann ich gleich mal ein bisschen Werbung machen. Und das ist für mich Textbezogenheit 100%, weil das auch die Synergie von Text und Musik natürlich ist, die das Stück so faszinierend macht. Und wenn der Text nicht transportiert wird, dann nutzt die Musik auch nichts.
Wie lange dirigierst du den Chor jetzt schon?
Das ist jetzt mein 10. Jahr. Ich habe jetzt gerade letzte Woche quasi mein 10-jähriges Jubiläum gehabt.
Okay, und bist du auch gebührend gefeiert worden?
Nein. was heißt gebührend? Nein, also ich habe es am Anfang gar nicht machen wollen, weil ich gedacht habe, ich habe da keine Zeit für und musste sehr überredet werden. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich mich habe überreden lassen, weil es macht ganz große Freude. Und die sind alle so mit Herzblut und Engagement und Spaß dabei, dass man sich einfach nur freut.
Wie viele Konzerte machst du im Jahr mit dem Chor etwa?
Letztes Jahr haben wir 3 gemacht mit 3 verschiedenen Stücken plus eine große Heidenmesse zu Weihnachten. Dieses Jahr machen wir auch 3, meistens 3 bis manchmal 4 Konzerte pro Jahr.
Was kommt denn in diesem Jahr noch?
Also in diesem Jahr machen wir im März nochmal die Johannespassion. Die haben wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, beziehungsweise der Andreaschor hatte die Johannespassion mal 90 oder 91 gesungen, ist also Ewigkeiten her. Die wiederholen wir jetzt nochmal. Dann machen wir im Sommer in Frankreich, in Saint-Malo, was immer unser Sommerdomizil ist, das Mozart-Requiem. Das machen wir dann auch beim Düsseldorf-Festival im September. Und im Dezember machen wir die ersten 3 Kantaten vom Weihnachtsoratorium in der Andreaskirche. Also das ist eigentlich ein ganz strammes Programm.
Das klingt sehr sportlich.
Ja, aber man wächst an seinen Aufgaben, ne? Sind ja auch einige vom Chor hierfür, der euch überfordert? Nein, ne?
Gibt es denn irgendein großes Werk, was du mit dem Chor gerne noch machen würdest, was du noch nie gemacht hast? Ich meine, bei 10 Jahren da und ungefähr 3,5 Konzerten pro Jahr kommt ja schon einiges zusammen, aber irgendwie etwas, was dein großer Wunsch wäre.
Also es gibt natürlich, also für mich ist das ein Werk, was, muss ich sagen, 95% aller Amateurchöre eigentlich verschlossen bleibt oder verschlossen bleiben sollte.
Jetzt sind wir sehr gespannt, vor allem, weil ja auch hier Damen und Herren des Chors sind.
Ja, das wissen die auch. Also ein Stück, was ich sehr oft gesungen habe, wo ich sehr oft Continuo gespielt habe und wo natürlich jeder Chorleiter sagt, das möchte ich eigentlich einmal im Leben machen, ist die Hamollmesse. Aber das ist natürlich dermaßen, die hat sogar der Andreaschor mal gemacht zu Zeiten meines Vorgängers, da hat er aber 2 Jahre für geprobt. 71 war das. Nee, 81 war das. Ja, und da hat er zwei Jahre für geprobt und da braucht man schon wirklich Durchhaltevermögen, um das, ja. Aber wer weiß, es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Wenn mich der Hafer sticht, dann mache ich das mal.
Unter deinem Vorgänger Jürgen Brall, du hast ihn gerade erwähnt.
Ulrich
Brall, hat der Chor auch 3,5 Konzerte pro Jahr gemacht?
Ja. Also auch immer eins in Frankreich und eins in Düsseldorf, dann beim Düsseldorf-Festival, also Altstadtherbst hieß das ja damals noch. Und dann auch manchmal freihändige Konzerte, also das waren auch immer so drei. Und die haben unter Brall das komplette Repertoire von Matthäus Passion bis Verdi Requiem durchgearbeitet. Also es gibt noch wenig weiße Flecken im Repertoire, was der Chor noch nicht gesungen hat, muss man sagen.
Und ihr probt einmal pro Woche oder wie muss ich mir das vorstellen?
Einmal pro Woche plus dann diverse Probenwochenenden, die dann noch dazukommen.
Kurz zu einer Begrifflichkeit, die mich heute irgendwie sehr beschäftigt hat, das war Zufall. In diesem Jahr ist das Neujahrskonzert in Wien ja mal wieder von Herrn Thielemann dirigiert worden. Und der bezeichnet sich ja gerne selber als Kapellmeister und nicht als Dirigent. Ist das etwas, womit du was anfangen kannst? Was bedeutet das für dich?
Ja, ich habe ihn das schon öfter sagen hören in Interviews. Also er sieht sich halt so in der Tradition der alten Kapellmeister. Also ich glaube, ich kann jetzt nur mutmaßen oder interpretieren, was er darunter versteht. Aber nach meiner Interpretation wären das halt Leute, die man nennt das in Dirigentenkreisen gerne so die Ochsentour. Also das heißt, er hat halt auch mal als kleiner Korrepetitor angefangen, hat sich dann hochgearbeitet, hat die ganzen Sachen, die man als junger Dirigent dann machen muss, Operette, Musical, Spieloper, und dann darf man irgendwann mal seinen ersten Verdi und seinen ersten Puccini dirigieren. Also ich glaube, für ihn sind das Leute, die dieses Handwerk einfach gelernt haben und nicht mit 23 irgendwie einen Wettbewerb gewinnen und dann sofort vor die Berliner Philharmoniker gestellt werden. Also so, ich glaube, so ist seine Interpretation von, er ist schon Dirigent, aber Kapellmeister ist für ihn, glaube ich, noch was Wertvolleres als Dirigent.
Oder ist Understatement gemeint?
Weiß ich nicht, Understatement. Nee, ich glaube schon, also der Thielemann ist ja, der war ja hier in Düsseldorf und der hat wirklich so sich so seine Spuren verdient und ist dann nach Italien noch gegangen und der hat sich wirklich so hochgearbeitet. Und ich glaube schon, dass er den Titel Kapellmeister als Auszeichnung sieht. Und ich glaube, dass er nicht mehr viele außer sich in dieser Tradition sieht. Würde ich jetzt mal behaupten.
Was macht denn für dich einen guten Dirigenten aus? Was für Fähigkeiten muss der denn haben und welche muss er ausbilden davon?
Ja, wie lange haben Sie Zeit?
Fang mal an, ich breche das dann ab.
Ach ja, was macht einen guten Dirigenten aus? Da kommt so vieles zusammen und so vieles, was da sein muss. Und also ich glaube, das, was ich aus meiner Erfahrung merke, ich unterrichte ja auch an der Hochschule, wo die meisten jungen Dirigenten halt die größten Schwierigkeiten haben, ist das, was man halt im Studium nicht üben kann oder was man nicht vorbereiten kann, nämlich dass man irgendwann mal vor dieses Kollektiv von 50, 60 hoch ausgebildeten Profis gestellt wird und denen sagen muss, wo es jetzt lang geht. Und die können schon, also das kann ja schon ein Piranha-Becken sein, wenn man das falsch macht, ja. Und das kann man halt nicht üben, beziehungsweise in dem ersten Moment, wenn man es machen muss, dann muss man es schon können. Und da hat es halt viele gegeben, auch die ich so in meiner Umgebung kennengelernt habe, die waren so im Unterricht, im Klassenraum, alles wunderbar musikalisch und auch mit Ideen und Gedanken, aber die hatten überhaupt nicht die, die Leaderqualitäten, sagt man da heute zu, sich dagegen, gegen dieses Kollektiv irgendwie durchzusetzen. Es ist so ein bisschen wie mit Lehrern. Also wenn Sie als junger Lehrer vor eine Schulklasse gestellt werden und Sie machen einen Fehler, dann machen Sie die platt, ja. Also dann ist Feierabend. Und das ist, glaube ich, so eine der herausragenden Qualitäten, die man als Dirigent bringen muss, als junger Dirigent, dass man sich gegen dieses Kollektiv nicht behaupten kann, aber dass die mitziehen und dass die sagen, okay, wir lassen uns jetzt mal auf den ein. Und das sind dann halt nicht alle.
Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wie man das übt? Also ich meine, wie man Klavier übt, weiß ich. Und Geige kann ich mir auch noch vorstellen. Alles andere kann ich mir auch noch vorstellen. Aber so als Dirigierstudent, steht man dann zu Hause vor dem Spiegel mit seinem Taktstock und schlägt das durch, oder?
Auch, ja. Also als allererstes fängt man natürlich mal an, sich mit der Partitur zu beschäftigen. Das ist das allererste. Und da haben wir im 20. oder jetzt mittlerweile 21. Jahrhundert natürlich das große Geschenk der Musikkonserve, die es in früheren Jahrhunderten nicht gab. Also heutzutage haben junge Dirigenten oder Dirigierschüler, Dirigierstudenten natürlich die Möglichkeit, sich jedes Werk in 100 verschiedenen Aufnahmen erstmal zu Gemüte zu führen und zu sagen, ich höre mir erstmal an, was der Kollege X und Y und Z mit dem Stück gemacht hat. Das gab es vor 150 Jahren noch nicht. Da musste man sich wirklich mit der Partitur ans Klavier setzen und musste sich erstmal so ein Stück zu Hause am Klavier erarbeiten, was natürlich sehr aufwendig, zeitaufwendig und mühselig war. Aber dann hatte man wirklich das Stück auch gefressen. Also dann hatte man das Stück auch wirklich gelernt. Und da aus dieser Zeit rührt noch das in Kapellmeisterkreisen mäßig beliebte Unterrichtsfach des Partiturspiels her, was ich in Essen unterrichte.
Genau, in Essen an der Folkwang-Universität. Da kommen wir auch gleich zu, weil das, ich würde sagen, ein besonderes Steckenpferd von dir ist. So würde ich das mal bezeichnen. Jetzt bist du ja unheimlich vielseitig unterwegs, was dein Repertoire anbelangt. Macht es für dich als Dirigenten einen Unterschied, dirigentisch, auch technisch, ob du Mozart oder Bruckner dirigierst?
Ja, ich finde, das sollte bei jedem Dirigenten Unterschied machen. Also das ist ja auch völlig unterschiedliche Musik und völlig unterschiedliche Musik muss man auch unterschiedlich dirigieren. Du spielst ja auch Mozart anders, als du Chopin spielst oder Debussy.
Ich hoffe. Ja. Wir werden das heute noch erleben.
Ah ja, stimmt. Ja.
Jetzt gibt's ja viele Kollegen von dir, die sind also klar mit dem Taktstock unterwegs und es gibt aber inzwischen auch sehr viele, die ohne Taktstock dirigieren. Es war, ich würde sagen, in den letzten Jahren sogar einigermaßen in Mode, ohne zu dirigieren. Wie siehst du das denn?
Es hat sogar viele Dirigenten gegeben, die ab und zu mal mit und ab und zu mal ohne Taktstock dirigieren. Also es gibt zum Beispiel, das ist einer meiner großen Gurus, Claudio Abbado, der hat ganz viel mit Taktstock dirigiert und dann hat er mal irgendwann bei irgendeinem Stück Lust gehabt und hat gesagt, heute probiere ich es mal ohne Taktstock. Man dirigiert dann schon ein bisschen anders, aber
Inwiefern? Was heißt das?
Ja, die Schlagtechnik ändert sich dann halt ein bisschen. Also ich werde jetzt zum Beispiel sowas wie die Johannespassion dirigiere ich dann auch ohne Taktstock, weil ich irgendwie ein anderes Gefühl dabei dann habe beim Dirigieren. Das würde aber jetzt sehr in die Schlagtechnik führen. Und,
aber so in ganz groben Zügen, vielleicht kannst du es einmal hier für alle erklären.
Also die Orchestermusiker, besonders im Operngraben, schätzen den Taktstock sehr, wenn man ihn einfach besser sehen kann. Ja, es ist ja, im Orchestergraben ist halt dunkel und der Dirigent ist schwach beleuchtet und wenn man das weiße Stöckchen hat, dann sehen die Leute, die 10 Meter rechts und links von einem weg sitzen, sehen das besser. Und je größer die Truppe ist, desto mehr empfiehlt sich auch der Taktstock bei kleineren Sachen. Oder wenn ich zum Beispiel den Chor a cappella dirigiere, wenn kein Orchester dabei ist, ist ein Taktstock eigentlich überflüssig. Also ich variiere das auch manchmal von Zeit zu Zeit. Aber meistens, wenn ein Orchester dabei ist, meistens mit Taktstock.
Und was bevorzugst du? Unabhängig davon, was jetzt die Gegebenheiten da, was da schlechter oder besser ist.
Also da ich natürlich in der Oper immer mit Taktstock dirigiert habe, bin ich ein typischer Taktstockdirigent. Ich kenne aber auch viele Dirigenten, die von Anfang an mehr ohne Taktstock dirigiert haben. Die würden heute wahrscheinlich sagen, sie dirigieren lieber ohne. Und für die ist dann die Besonderheit, den Taktstock in die Hand zu nehmen. Das ist aber Geschmackssache.
Hast du ein dirigentisches Vorbild? Claudio Abbado hast du gerade erwähnt. Gibt es da noch andere oder?
Ja.
Warum den?
Also es gibt schon eine Menge Dirigenten. Als Jugendlicher, als Kind war ich ganz großer Fan von Leonard Bernstein. Aber wer mit 16 nicht Fan von Leonard Bernstein war, der hat auch irgendwas verkehrt gemacht. Weil einfach dieses unfassbar mitreißende und empathische und diese humanistische Ausstrahlung, die der hatte, das hat einen einfach so vom Hocker gerissen. Und dann in späteren Jahren wendet man sich so ein bisschen mehr den etwas stilleren, werkdienlicheren, wie soll ich sagen, also den etwas hintergründigeren Dirigenten wendet man sich zu. Und da ist
Wie zum Beispiel
Claudio Abbado oder auch so Dirigenten aus der zweiten Reihe darf man gar nicht sagen, da tut man ihnen wahnsinnig Unrecht. Aber wo wir eben von Kapellmeistertradition gesprochen haben, also jemand, der über 50 Jahre in Düsseldorf und in Deutschland und in Amerika ganz großartige Arbeit gemacht hat, war für mich zum Beispiel jemand wie Wolfgang Sawallisch. ganz großartiger Wagner- und Strauss-Dirigent und auch Konzertdirigent, ein ganz schon fast skrupulös bescheidener Musiker, der wirklich nur dem Werk gedient hat. Und der ist ja immerhin auch Chefdirigenter beim Cleveland Orchestra geworden, einem der Top 5 Orchester in Amerika. Und das zeigt, dass man diese Arbeit sehr geschätzt hat. Der würde jetzt nicht so in der allerersten Hitparade stehen. Aber das sind zum Beispiel so Leute, wo man, wenn man etwas älter wird, sagt, ach guck mal, der macht keine Show und der produziert nicht sich selber und der dirigiert nicht für die Galerie, sondern der ist nur für die Partitur und für den Komponisten und für das Stück da. Aber da muss man wahrscheinlich ein gewisses Alter für haben, um da irgendwie hinzukommen.
Wolfgang Sawallisch macht auch wie du viel Liedbegleitung. Das ist ja auch ein anderes Steckenpferd von dir, so ja. Würde ich es mal behaupten.
Wolfgang Sawallisch war nun ganz brillanter Pianist. Der hat ja auch Wettbewerbe gewonnen und so weiter. Der hat mit dem Klavier angefangen und ist dann danach zum Dirigieren gekommen. Ich mache Liedbegleitung so nebenher, aber ich würde mich nicht in 1000 Jahren mit den pianistischen Fähigkeiten von ihm vergleichen wollen.
Wieso hast du eigentlich Dirigieren studiert? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, lustige Geschichte. Mein Klavierlehrer, den ich damals hatte, als ich so 14, 15 war, der hat gesagt, hör mal, mein Freund, wenn du Klavier studieren willst, dann musst du jetzt mal Gas geben und musst mehr üben. Und dann habe ich gesagt, nö, dann studiere ich lieber Dirigieren. Weil ich gedacht habe, dass man dann weniger üben müsste, wäre ich ein Irrtum. Also das, das Orchester hat mich schon immer fasziniert natürlich und aber es stand damals zur Debatte, eventuell auch Klavier zu machen. Aber dann habe ich gedacht, wenn ich für Klavier so viel üben muss, dann dirigiere ich lieber. Aber das hat sich dann in puncto Üben als Fehler herausgestellt, weil da übt man dann die Klavierauszüge und die Partituren plus die Klavierliteratur. Also es ist dann nochmal doppelt so viel zu üben wie Klavier.
Es geschieht dir recht.
Ja, also selber schuld. Ja.
Wenn jetzt eine Fee vorbeikäme und du dürftest dir alles wünschen, mit wem du musizierst, wo du musizierst und was du musizierst, was würdest du als Dirigent gerne noch machen?
Da muss die Fee also durchnummerieren von 1 bis 100. Also da hätte ich noch so wahnsinnig viele Wünsche.
Gibt es irgendeinen Ort, wo du sagen würdest, da würde ich gerne mal ein Konzert machen? Habe ich noch nie.
Ja, natürlich ist, glaube ich, das Faszinosum für einen Dirigenten mal in einer der ganz großen berühmten Hallen, also im Wiener Musikverein oder in der Berliner Philharmonie oder in der Carnegie Hall oder in der Royal Albert Hall in London und so. Also die großen Musiktempel, wo man denkt, da möchte ich irgendwann oder da hätte ich gerne irgendwann mal vorne gestanden. Das sind so die Orte. Und
hätte ja jetzt sein können, dass du sagst, ich finde Bruckner super, ich hätte gerne mal in St. Florian dirigiert.
Auch, das wäre Nummer 16 auf der Liste von 1 bis 100 zum Beispiel.
Jetzt haben wir eben schon gesagt, Steckenpferd von dir ist das Partiturspiel, das du auch in Folkwang, an der Folkwang-Universität der Künste unterrichtest.
Steckenpferd so. Ist das nicht, das ist mein Unterrichtsfach, also ich muss den Leuten das beibringen.
Ja, ich sag das immer so, weil ich so völlig beeindruckt davon bin, dass jemand sich da hinsetzt mit einer Partitur, wo irgendwie 10 verschiedene Instrumente und dann werden es noch wenig draufstehen und das dann am Klavier spielt. Das ist mir ein großes Faszinosum, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, obwohl ich wirklich gut vom Blatt spiele, aber das muss dann eben Klavierliteratur sein. Was überlegt man da? Ich meine, du siehst eine Partitur, was macht man dann? Also ich würde dann wahrscheinlich gehen, ja, aber nicht, er spielt dann.
Ja, nur als Dirigent, wenn man eine Partitur liest, überlegt man sich ja, was passiert gerade in dem Stück, was ist wichtig, welche Stimmen müssen rauskommen, was ist jetzt, was ist die Linie und all diese Dinge. Und wenn man das am Klavier macht und das direkt spielt, dann ist es viel plastischer und dann hört man es direkt und dann hat man eine genauere Vorstellung. Also man dringt sehr viel intensiver in ein Stück ein, wenn man das auch spielt. Es ist ein bisschen aus der Mode gekommen, wie eben schon gesagt, weil sich eine Aufnahme anzuhören ist viel weniger Arbeit und geht viel schneller. Aber nur durch dieses Spielen hat man wirklich das Gefühl, dass man in einem Stück wirklich zu Hause ist. Und ich mach's, ich kann es auch nicht bei jedem Stück machen, dafür ist es zu viel, gerade bei den Opern war es auch damals zu viel, aber ich mache es auch zu Hause privat für mich immer noch, wenn ich mal Zeit habe und wenn ich mal das Gefühl habe, ich möchte jetzt wirklich mal in ein Stück ganz, ganz tief eindringen, dann setze ich mich immer noch mit der Partitur hin und versuche, die mit meinen 10 Fingern irgendwie darzustellen. Es ist natürlich immer nur ein Fresko. Ja? Also es ist natürlich unvollkommen und man muss ganz viel weglassen, aber man versucht, die Linie des Stückes zu finden.
Ich begreife trotzdem nicht, wie man das kann, freue mich aber total. Gestern Morgen habe ich gedacht, es wäre doch so schön, wenn er was spielen könnte aus einer Symphonie. Habe ich ihm gestern Morgen geschrieben, aber ich glaube, es war relativ früh, so 8.30 Uhr. Mhm. Ein Stück seiner Wahl, eine Partitur seiner Wahl. Und dann kam zurück noch früher, hättest du mir das aber jetzt nicht mitteilen können. Ich dachte, nein, also.
Das bezog sich aber nicht auf die Uhrzeit, sondern darauf, dass dieses Gespräch steht seit 6 Monaten fest und einen Tag vorher kommt sie und sagt, kannst du vielleicht was aus der Partitur spielen?
Ja, aber ich bin total froh, weil ich habe dann geschrieben, wer, wenn nicht du? Und heute kam, ich könnte aus dem ersten Satz von Beethovens Pastorale etwas spielen. Freue ich mich wahnsinnig drüber.
Ja, also ich kann das vielleicht mal, weiß ich nicht.
Ja, zeig mal, damit das...
Wahrscheinlich haben alle, die hier sitzen, schon mal eine Partitur gesehen, aber vielleicht gibt es ja auch jemand, der es noch nicht gesehen hat. Also das ist die Ausgabe und man hat hier dann tatsächlich für denjenigen, der das noch nicht kennt, alle Instrumente, die da mitspielen. Es sind jetzt bei der Pastorale nicht ganz so viele, zumindest im ersten Satz, weil die Trompeten und Posaunen und Pauken nur im vierten Satz mitspielen. Ja, also man hat hier 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner und die Streicher, erste Violine, zweite Violine, Bratsche, Cello und Kontrabass. Ja, und dann versucht man halt, was man erwischen kann. Einiges kann man relativ vollständig spielen und an anderen Stellen muss man halt ganz viel weglassen. Und je komplexer die Partitur ist, desto mehr muss man weglassen. Und bei ganz komplexen Stücken ist man froh, wenn man das Stück noch wiedererkennen kann, wenn es ein Pianist spielt. Aber das ist bei dem Stück nicht so.
Thank you.
vielen Dank, Martin. Also für mich ist das so ein bisschen so wie Zirkus. Es ist mir unbegreiflich, wie man das kann.
Üben.
Gute Antwort. Du hast 800 Mal hier alleine im Orchestergraben der Deutschen Oper am Rhein gestanden.
Hier und in Duisburg, das sind ja zwei Häuser.
Das ist die Deutsche Oper am Rhein.
Die.
Hast du eigentlich eine Lieblingsoper?
Das ist sehr schwer zu beantworten. Also ich habe früher immer gesagt, es ist immer die Oper, die ich gerade lerne, obwohl bei vielen hat das nicht gestimmt, weil man muss natürlich am Opernhaus auch einiges dirigieren, wo man nicht jetzt große Lust drauf hat, aber das gehört dazu. Müssen auch die Orchestermusiker Sachen spielen, wo sie nicht immer Lust drauf haben. Also ich würde jetzt nach langem Überlegen und unter Ausschluss vieler Herzensstücke von mir sagen, also eine Oper, wo ich die große Gnade hatte, das große Glück hatte, die in Leipzig dirigieren zu dürfen. Und in der Oper in Leipzig spielt das Gewandhausorchester. Und mit denen habe ich einige Vorstellungen von Figaros Hochzeit gemacht. Und da war ich nach jeder Vorstellung kurz davor zu heulen, weil das einfach so unfassbar schön war, was die gespielt haben. Und das sind Abende, die werde ich nie vergessen in meinem Leben. Und ich würde jetzt mal sagen, Figaros Hochzeit. Entschuldigung, Richard Strauss, Entschuldigung, Wagner, Entschuldigung, alle anderen. Aber wenn ich eine auf die einsame Insel mitnehmen dürfte, wäre das die wahrscheinlich, ja.
Sag mal, du hast mir eben im Vorgespräch gesagt, 800 Mal hast du eben hier in der Oper dirigiert. Wie viele Male Hänsel und Gretel? Wie muss ich mir das so in welchem Verhältnis steht das?
Also da Hänsel und Gretel jedes Jahr im Dezember kam und jedes Jahr in Düsseldorf und Duisburg bestimmt 15 Mal gekommen ist und ich viele Jahre hintereinander fast alle dirigiert habe, würde ich mal sagen, also ich glaube, bei den 800 sind knapp 100 Hänsel und Gretel dabei gewesen. Aber ich habe mich auf jede Vorstellung gefreut, weil das auch ein Stück war, was ich sehr, sehr gerne dirigiert habe.
Jetzt stellen wir uns als Opernbesucher, ja, also ich stelle mir das immer so vor, dass so hinter dem Vorhang jede Menge Hektik ist und im Graben auch und bestimmt auch viele Dinge schieflaufen vor und während einer Vorstellung.
Ja, klar.
Also, und? Gibt es da irgendwas, woran du
da passiert jetzt immer mal was.
Lachen zurückdenkst?
Jetzt im Nachhinein lachend. Mhm. Also was so Standard ist, was immer mal wieder im Opernhaus passiert, ist, dass Leute ihren Auftritt verpassen. Und dann steht man im Graben und gibt einen Einsatz und es kommt nichts und dann guckt man und dann denkt man, kann ja auch nichts kommen, ist keiner da. Und dann? Dann spielt man halt 20 Takte instrumental und dann sieht man irgendwann jemanden ganz gestresst auf die Bühne kommen, findet seinen Einsatz dann nicht und singt dann noch die letzten 3 Takte und geht dann wieder ab. Und aber das kommt alle Nase lang vor, sowas zum Beispiel.
Und dass nicht alle Musiker vor einem sitzen, wenn es losgeht, gibt's das auch?
Ja, natürlich Adventszeit, kein Parkplatz gefunden und dann fängt man die Ouvertüre von Hänsel und Gretel an, die mit 4 Hörnern ist und dann sitzen aber nur 3 Hörner da und dann, dann spielt man sie halt mit 3 Hörnern, was will man machen? Klingt dann etwas merkwürdig, aber aber das ist Standard, also das kommt, glaube ich.
Bist du selber schon mal zu spät zu einem Konzert gekommen oder hast eins vergessen?
Ich habe einmal bei einer Vorstellung, das war, glaube ich, auch in Leipzig, das war nicht hier in Düsseldorf, war ich der festen Überzeugung, dass die Vorstellung um 19.30 Uhr wäre und ich saß in meinem Hotelzimmer und ganz entspannt mit Füße hoch und dann habe ich gedacht, vielleicht guckst du doch nochmal, da war es so ungefähr 17:45 oder so, guckst du vielleicht doch nochmal, wann die Vorstellung anfängt und dann war das eine 18 Uhr Vorstellung und dann war mal Viertelstunde, aber ich habe es noch gerade rechtzeitig geschafft.
Jetzt planen wir ja hier gerade in dieser Stadt einen Opernneubau. Und da wird ja immer wieder die Frage gestellt, wie sieht das in 10 Jahren aus, wenn das hoffentlich vielleicht möglicherweise fertig ist oder in 20 Jahren? Was ist denn die Oper der Zukunft? Haben wir dann einen Ensemblebetrieb, wo eben dienstags und sonntags Zauberflöte gespielt wird und dazwischen was anderes? Oder ist es mehr Stagione, also 14 Tage hintereinander Zauberflöte und dann ein ganz anderes Stück? Wie stellst du dir denn den Opernbetrieb der Zukunft vor, in der Zukunft?
Das müsste man mal jemand aus dem Kulturausschuss fragen, zum Beispiel Friederike Möller. Ich habe keine Ahnung, Ich bin ja nicht mehr am Opernhaus und ich könnte jetzt im Prinzip sagen, das ist mir völlig Wurst. Aber ein Opernhaus ist das der größte kulturelle, also musikkulturelle Luxus, den sich eine Stadt leisten kann. Und es ist immer mal eine kategorische Entscheidung, erstmal ob überhaupt und wenn ja, in welcher Form. Und da werden sicherlich noch jahrelange Diskussionen darüber geführt werden, wie das aussieht. Und ich glaube, auch jede Stadt hat da eine andere Vorstellung, wie die Oper der Zukunft aussieht. Wie die Oper in 20 Jahren aussieht, da muss ich mir Gott sei Dank keine Gedanken mehr drüber machen, weil dann liege ich schon längst in meiner Hängematte auf den Philippinen oder sonst irgendwo.
Meinst du, dass dieser Ensemblebetrieb in Deutschland bleiben wird, in dieser Größenordnung, so wie wir den jetzt hier zurzeit pflegen?
Also es wäre wünschenswert, weil es natürlich die größte Abwechslung ist und ein Ensembletheater ist was Grandioses. Ich habe das ja fast 20 Jahre hier mitgemacht und das ist schon was ganz anderes, als in 2 Monaten 18 Mal hintereinander die gleiche Oper zu spielen, jetzt mit Ausnahme von Hänsel und Gretel, aber das ist halt nur zu Weihnachten. Aber ich finde den Repertoirebetrieb schon was ganz Großartiges, aber er ist natürlich sehr aufwendig, sehr teuer und man muss gucken, ob man es sich noch leisten kann. Das ist das Problem.
Jetzt ist die Oper sicherlich ein Pfeiler hier in unserer Landeshauptstadt Düsseldorf, in unserer Musikstadt. Ein anderer Pfeiler ist leider letztes Jahr im Dezember weggebrochen und das ist euer Geschäft Musikalien Fratz gewesen. Also ich persönlich weiß jetzt nicht, wo ich noch Noten kaufen soll. Ich kaufe einfach keine mehr. Das ist jetzt meine Idee dazu. Diesen Laden hat es jetzt 50 Jahre gegeben. Das heißt, du und deine Schwester, ihr habt den in zweiter Generation geführt, richtig?
Ja. Also unsere Eltern den damals eröffnet haben, waren wir 7 und 8. Und wir haben halt gesehen, wie das gewachsen ist mit all den Problemen. Dann nach wenigen Jahren ist dann erstmal da auf der Kaiserstraße die U-Bahn gebaut worden.
Das heißt, der war immer schon an diesem Ort auf der Kaiserstraße?
Ja, der war vorher 10 Jahre auf der anderen Straßenseite von 73 bis 83. Und 83 sind wir dann auf die Seite gezogen, wo er jetzt seitdem war. Und man hat das aufblühen sehen und jetzt in den letzten Jahren mit Internet und Versandhandel und Kopierern und digital Tablets und was heute alles ist, dann sieht man halt auch, wie es niedergeht. Aber das ist ja ein allgemeines Problem des Einzelhandels. Also wird halt alles nur noch bestellt oder kopiert oder digital verwendet und da sind wir dann raus, so traurig das ist.
Wie siehst du denn die Zukunft der Musikverlage? Ich meine, früher war das immer klar, wenn man irgendwie Klavier studierte, sagte man, spielst du das aus der Peters- oder der Hähnle-Ausgabe? Ja. Kommen die heute mit Kopien oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, da machen sich viele Leute nicht wirklich Gedanken drum. Die laden sich aus dem Internet irgendwas runter, spielen vom Tablet und wenn man dann sagt, was ist denn das für eine Ausgabe, dann sagen die, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann stellt man fest, dass da ganz viele falsche Noten, also ich sehe das auch im Unterricht bei mir, bei meinen Studenten, dann das stimmt nicht und das stimmt nicht und das ist ein falscher Ton und da stimmt die Dynamik nicht und so, Also da ist auf die Wissenschaftlichkeit einer Ausgabe wird da nicht mehr viel Wert gelegt.
Aber auf den Druck, also es macht ja schon einen Unterschied, das wissen Sie ja auch alle, wenn Sie ein Buch lesen, was für eine Schriftart das ist, wie eng das gedruckt ist und so ist es bei Noten ja auch.
Ja, aber das ist dann meistens ist kostenlos, ist billig. Also man muss nichts dafür bezahlen und dann, ja, das ist dann die herausragende Qualität, die diese Ausgaben bringen, dass sie umsonst sind. Aber wir wissen ja, wie so oft im Leben, was umsonst ist, ist oft auch dann nicht taugt nix, ne?
Jetzt haben also deine Eltern diesen Laden gegründet. Ja. Und die sind selber Musiker gewesen. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also den Laden gab es ja schon vorher. Das war vorher die Musikalienhandlung Vierlings. Ich weiß nicht, wer sich noch an die erinnern kann. Ja. Und mein Vater war halt Kirchenmusiker und der hat bei Vierlings immer seine Noten gekauft.
Kirchenmusiker? An welcher Kirche war der?
An der Bilker Kirche, St. Martin. Deswegen, ja, kein Scherz. Nee, ist tatsächlich so. Und der hat da immer seine Noten gekauft und das war eine alleinstehende ältere Dame, wie später meine Mutter dann auch. Und die hat irgendwann mal gesagt, ach, wissen Sie, Herr Fratz, ich glaube, ich will den Laden verkaufen und hätten Sie vielleicht eine Idee, wer da Interesse dran haben könnte. Und dann weiß ich noch, dann kam mein Vater abends nach Hause und sagte zu meiner Mutter, was hältst du denn davon, wenn wir ein Notengeschäft übernehmen? Was? Ja. So, gesagt, getan. Und so kam das halt. Ja. Und mein Vater hat leider nur noch 6 Jahre dann diesen Laden erlebt und die letzten 40 Jahre hat meine Mutter das dann alleine weitergemacht.
Also als ich vor 20 Jahren hier nach Düsseldorf kam, um an der Robert-Schumann-Hochschule zu studieren, war das erste Musikgeschäft, was ich betrat, natürlich eures. Und da saß deine Mutter und irgendein Problem gab es. Also ich glaube, es war legendär, dass sie, wie soll ich das jetzt formulieren? Also sie war einfach super hochkompetent. Aber also ich kann mich daran erinnern, dass mein erster Eindruck nicht so besonders herzlich gewesen ist.
Ja. Ich glaube, wenn man meine Mutter gefragt hätte, die hatte bei manchen Kunden auch nicht den Eindruck, dass das besonders herzlich war. Also nein, die hat, mein Gott, jeder hat mal einen guten und schlechten Tag. Vielleicht war
es ist alles super. Ich habe auch niemals woanders Noten gekauft, also es war völlig klar.
Vielleicht war sie irgendwie wegen irgendwas genervt, aber was ich halt so bewundernswert fand, also jetzt heutzutage in Zeiten des Internets ist es sehr leicht, alles zu finden. Ja? Da gibt man was in die Suchmaske ein und dann findet man alles. Aber vor 2000, als es das Internet noch nicht gab, musste man das alles hier haben und das hatte meine Mutter halt. Die wusste alles.
Die wusste wirklich alles. Das war wirklich unglaublich. Das war auch legendär. Also ich hätte auch nicht gewusst, wo ich suchen sollte und weil wir da alle so verwöhnt waren aus dem Jahrgang, wüsste ich heute nicht mal, wo ich suchen sollte. Ich frage einfach dich, das ist dann vielleicht die Rettung. Ja. Jetzt bist du ein total vielseitiger Musiker. Was hörst du denn in deiner Freizeit?
Eigentlich fast alles. Also ich weiß nicht, das wird ja Dutzenden Musikern zugeschrieben, der Satz, es gibt für mich eigentlich keine U-Musik und E-Musik, also ernste Musik und Unterhaltungsmusik, es gibt nur gute und schlechte Musik und es gibt wahnsinnig viel gute Musik und es gibt noch wahnsinnig viel mehr schlechte Musik und ich versuche immer die gute zu hören und die schlechte nicht. Aber ich höre zum Beispiel morgens beim Kaffee trinken, höre ich Radio. Beim Autofahren höre ich sehr oft
Welchen
Radio.
Welchen Sender hörst du denn?
Immer abwechselnd. WDR 2, WDR 3, WDR 4, Antenne Düsseldorf. Sonntags gerne mal Bayern Klassik, das Musikrätsel. Und dann rate ich mit, welches Stück da gerade kommt. Also ich habe Gott sei Dank mein ganzes Leben immer sehr wenig Berührungsängste, also musikalische Berührungsängste gehabt. Weil ich finde, Musik muss hauptsächlich Freude machen und Spaß machen. Und wenn mir irgendeine Musik Spaß gemacht hat, dann habe ich nicht gefragt, ob das jetzt, ob das okay ist, dass ich diese Musik jetzt spiele oder höre. Also ich hatte Kommilitonen, als ich damals studiert habe, als die mitgekriegt haben, dass ich auch Jazz spiele und andere Musik spiele, die so ein bisschen die Nase gerümpft, so nach dem Motto, also wenn man seriöser, ernsthafter Dirigent werden will, dann kann man doch nicht sowas spielen und hören. Ich sage, doch, kann man.
Was war das, was du dann damals gespielt hast?
Ja, das kommt jetzt. Also das war sehr viel Jazz. Das ist auch ein bisschen durch meinen Vater gekommen. Mein Vater war ein sehr großer Jazz-Fan, der hat auch viele Schallplatten, Jazz-Schallplatten zu Hause gehabt und die hat er dann gehört und ich habe die als kleines Kind dann gehört und so ist meine Affinität zum Jazz gekommen und dann war halt auf der Schule, auf dem Görres-Gymnasium, wo ich hier war, gab es eine Big Band. Da bin ich dann irgendwann als Pianist eingestiegen und als derjenige, der die Big Band geleitet hat, Abitur gemacht hat und weg war, habe ich die letzten 3 Jahre, bis ich Abitur gemacht habe, diese Big Band auch geleitet. Dann habe ich Arrangements für die geschrieben und dann wächst man so in diese Musik rein. Und ich habe das immer wahnsinnig gerne gemacht, weil es da auch ganz großartige Sachen einfach gibt.
Jetzt kam gerade das Stichwort, ich soll fragen, wie Herr Brall das fand.
Ach ja, Herr Brall. Ich weiß nicht. Also Herr Brall hat die Big Band immer natürlich ein bisschen von oben herab angesehen. Und der hatte nun zum Beispiel überhaupt kein Faible für diese Musik und deswegen konnte er da nicht so viel mit anfangen.
Also Jazz hatten wir jetzt schon. Ich weiß aber von dir, dass du auch unheimlich gerne Salonmusik spielst.
Ja, da habe ich 2 Ensembles, ein Trio in Duisburg und dann hier in Düsseldorf. Das Tea Time Ensemble, da haben vielleicht auch einige schon mal was von gehört. Das sind Musiker von den Düsseldorfer Symphonikern. Und wir widmen uns so diesem ganz großen Repertoire zwischen Straußwalzer, argentinischem Tango, Berliner Schlager, 20er Jahre, Operette, Musical und so weiter. Und das macht unglaublich großen Spaß.
Wann kann man euch hören?
Vorgestern.
Ah ja, prima.
Also wir haben eine eigene Konzertreihe ist jetzt sehr groß. Also wir haben in der Tonhalle drei Konzerte sonntags nachmittags in der Rotunde. Dann spielen wir jetzt in Willich, im Schloss Neersen spielen wir das Neujahrskonzert, schon seit 8 Jahren jetzt mittlerweile. Und wir werden auch immer mal wieder gefragt, auf irgendwelchen Veranstaltungen zu spielen. Und wie gesagt, wir nehmen diese Musik sehr ernst. Sie ist auch gar nicht so einfach zu spielen, aber sie macht ganz große Freude. Und
was ist daran schwer zu spielen?
Dass es leicht klingt, dass es nicht schwer klingt, das ist das Schwere. Und ich sage ganz ehrlich, also ich lasse für manche Lehar-Walzer lasse ich vieles andere liegen aus der Klassik. Punkt.
Punkt. Punkt. Was spielst du denn zu Hause, wenn du jetzt ein bisschen Zeit hast und dich ans Klavier setzt? Machst du das überhaupt? Ich gehe jetzt einfach mal, schließ mal von mir auf andere. Was spielst du dann?
Also jetzt nicht, wenn ich beruflich irgendwas vorbereiten muss in irgendeiner Form, sondern wenn ich einfach nur,
so.
Dann mache ich das Licht dunkel und lass meine Finger einfach mal suchen. Also ich spiele dann, wenn ich irgendwann kann, spiele ich nicht nach Noten, sondern ich versuche irgendwie zu improvisieren.
Und kannst du zu Hause Klavier spielen mit einem Weinglas auf dem Flügel?
Würde ich nie tun. Weingläser auf Flügeln sind bei Todesstrafe untersagt.
Ich habe immer diese
Aber daneben stelle
ich habe immer diese romantische Vorstellung, aber ich muss leider sagen, wenn ich ein Weinglas daneben stelle, höre ich schnell auf, Klavier zu spielen, weil das kann ich dann ganz schnell nicht mehr.
Ja, also das kommt manchmal vor, dass man einfach sagt, oh, ich habe jetzt mal Lust, 20 Minuten, man sagt das ja immer, mal runterzukommen und mal ein bisschen zu entspannen. Und das ist das, was mich am meisten entspannt im Leben, einfach ohne großartig nachzudenken, einfach mal so ein bisschen vor mich hin. Meine Mutter hat immer gesagt, du sollst nicht rumklimpern, du sollst üben. Aber jetzt darf ich rumklimpern.
Punkt. Du hast 2 Stücke ausgesucht, also eigentlich 3, mit dem, was ich dir gestern Morgen noch aufoktroyiert habe. Wir haben mit Mozart angefangen und jetzt hören wir gleich mit Debussy auf. Was spielen wir?
Das ist ein Stück, was ich seit vielen, vielen Jahren spiele. Das ist die Petite Suite von Debussy. Ist ein Jugendwerk, glaube ich, von ihm. Und da spielen wir den 4. Satz draus.
Dann probieren wir das jetzt.
Probieren wir das mal.
Thank you.
Musik im Gespräch, der Interview-Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf.